Hufe klopften und das metallene Pferd schrumpfte zu einem kleinen Fleck am Himmel. Kin sah ihm nach und spähte dann in den Käfig.
»Silver?«
flüsterte sie. Ein undeutliches Schemen regte sich in der finsteren Ecke.
»Kommen Sie«, sagte Kin, »wir sollten besser aufbrechen. Wie geht es Ihnen?«
Silver schob sich ein wenig vor.
»Wo ist der Kung?«
fragte sie heiser.
»Der verdammte Narr will den anderen verdammten Narren eine Lektion erteilen.«
»Und wohin sollen wir gehen?«
Die Shand erhob sich mühsam.
»Ich halte es für angebracht, Marco zu folgen. Haben Sie eine bessere Idee?«
»Nein«, erwiderte Silver. »Ich schätze, die Wachen sind viel zu beschäftigt, um ihre Aufmerksamkeit an uns zu verschwenden.«
Sie traten auf die von Käfigen gesäumte Straße.
»Dort drüben sind Einhörner gefangen.«
Silver deutete in die entsprechende Richtung.
»Wir haben gesehen, wie sie gefüttert wurden. Und in einem Teich schwimmen Nixen. Man gab ihnen Fische.«
»Offenbar ist Abu ein geborener Sammler.«
Sie kamen an einer weißen, tempelgroßen Kuppel vorbei. Aus der Nähe betrachtet erwies sie sich als ein riesiges Ei, das untere Drittel im Sand verborgen. An einem Ende zeigte sich ein kleines Loch.
»Von einem Vogel gelegt?« fragte Silver skeptisch.
»Keine Ahnung. Ich würde ihm jedenfalls keine Brotkrumen hinlegen. Da ist noch ein Ei.«
»Nein.«
Es war kein Ei, sondern das Wrack der Landekapsel einer Terminussonde. Undeutliche Bilder erschienen vor Kins innerem Auge, Erinnerungen an die uralte Kopie eines noch viel älteren Dokumentarfilms. In Wirklichkeit schien die Kapsel wesentlich kleiner zu sein. Drei lange, tiefe Kratzer zeigten sich darin, als sei sie von einem riesigen Wesen gepackt worden. Vielleicht war das auch der Fall. Wenn das weiße Objekt tatsächlich ein Ei darstellte, etwas musste es gelegt haben. Im Innern der Landekapsel herrschte völliges Chaos.
»Wenigstens ist Yalo nicht weit von der Scheibenmitte entfernt gelandet«, stellte Silver fest.
Kin sah sich die, na schön, nennen wir sie ruhig so, Krallenspuren an.
»Ich beneide ihn nicht«, entgegnete sie. »Unser Abu ist ein echter Enthusiast. Er wirft nie etwas weg.«
Sie vernahmen das Geräusch hastiger Schritte und drehten sich um. Zwei Männer kamen ihnen entgegen, blieben stehen und erstarrten verblüfft. Einer hielt eine Pike und richtete sie unsicher auf Silver. Ein Fehler. Die Shand packte den Spieß dicht hinter der Spitze, stieß zu und schleuderte den ersten Mann dadurch zu Boden. Dann holte sie aus und brachte auch den zweiten zu Fall, dessen Flucht dadurch ein jähes Ende fand. Anschließend drehte sich die Shand um, stürmte auf den Palast zu und schwang den gesplitterten Pikenschaft wie eine Keule. Kin folgte ihr, ihr blieb gar keine andere Wahl. Sie fanden Marco, indem sie sich von den Schreien leiten ließen. Auf dem Hof tobte ein wilder Kampf, und mitten in dem Durcheinander bewegte sich ein verschwommener Fleck hinter einem Zaun aus Schwertern. Marco trat gegen fünf Männer gleichzeitig an und schien zu gewinnen. Ein Wächter drehte sich um, sah die direkt vor ihm stehende Shand und holte tapfer mit seiner Klinge aus. Silver blinzelte schläfrig und ließ die Faust mit schädelzermalmender Wucht herabsausen. Die ganze Zeit über sang das schwarze Schwert. Kin hatte diesen Ausdruck im Zusammenhang mit poetischen Metaphern gehört, aber dieses Schwert sang wirklich. Ein unheimliches elektrisches Heulen, untermalt von Schreien und dem Klirren der anderen Klingen. Marco hielt es auf Armeslänge von sich gestreckt und schien fast davor zurückzuschrecken. Es bewegte sich von ganz allein, tanzte von Schwert zu Schwert, von Schwert zu Körper, schien durch die Luft zu springen. Blaue Funken zuckten über die Schneide.
Silver trat an zwei Männer heran und fällte sie mit ihren Pranken. Von den anderen Wächtern, die sich umdrehten, bevor sie flohen, sanken drei zu Boden, als Marco ihre Verwirrung ausnutzte. Dann stand der Kung allein auf dem Hof, abgesehen von den Toten, sackte in sich zusammen und ließ das schwarze Schwert fallen. Kin hob es auf und betrachtete die Schneide. Sie hätte blutig sein sollen, aber es zeigten sich keinerlei Flecken daran. Sie war nur schwarz. Wie ein Loch im Universum, das in ein anderes Kontinuum führte.
»Das Ding ist lebendig«, sagte Marco verdrießlich. »Sie finden diese Vorstellung sicher lächerlich, aber...«
»Es handelt sich nur um eine reibungslos beschichtete Klinge mit elektronischer Schneide«, stellte Kin laut fest. »Das Metall dient als Leiter. Bestimmt kennen Sie solche Vorrichtungen, zum Beispiel Tranchiermesser.«
Eine kurze Pause. Marco nickte. »Sie haben natürlich recht.«
»Gut, verschwinden wir jetzt von hier.« Kin orientierte sich und eilte zu den nächsten Stufen.
»Wohin wollen Sie?« rief Marco.
»Zum Zauberer!«
»Bevor du ihn findest«, fügte Arad in Gedanken hinzu, »ich möchte vermeiden, dass er getötet wird. Nur mit seiner Hilfe können wir diesen Ort verlassen.« Sie lief durch leere Flure immer weiter nach oben. Eine kurze Treppe wirkte vertraut. Kin hastete sie mit langen Schritten hinauf, und am Ende des gewölbten Korridors sah sie jene Tür, die ins Zimmer des Magiers führte.